Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Du bist hier beim Predigtkanal der Relevant Vineyard Schwäbisch Hall. Und unser Herz für dich ist folgendes. Wir wünschen uns, dass du Jesus Christus immer besser kennenlernen kannst. Wir lieben diese Stadt, wir lieben dieses Land und wir haben die Erwartung, dass Gott Großes vorhat in unserer Nation. Und Großes beginnt immer mit kleinen Schritten. Deswegen freuen wir uns, dass du diese Schritte mit uns gehen möchtest. Sei ermutigt, sei inspiriert, sei Teil von dem, was Gott hier vorhat.
Ja, herzlich willkommen auch von mir. Wir hatten die letzten Wochen ziemlich intensiv in den Epheserbrief geguckt und wollen jetzt mal langsam wieder ein bisschen rausgehen. Betonung liegt auf langsam. Heute ist ein bisschen Übergang, weil ich habe wieder was aus dem Epheser. Aber nicht nur. Sondern wir wollen uns, also wir als Gemeinde machen uns ja grundsätzlich immer Gedanken über Jüngerschaft, weil wir einen Auftrag haben, Jünger zu machen. Eigentlich haben wir gar keinen Missionsauftrag, sondern einen Jüngerschaftsauftrag. Und deswegen ist es ein Thema, das uns natürlich immer und immer wieder beschäftigt. Darum soll es heute auch gehen. Ich habe es genannt, gemeinsam unterwegs. Hat was mit Mentoring zu tun, mit der Gemeinde unterwegs zu sein. Und genau, da wollen wir ein bisschen reingucken. Da steht im Epheserbrief auch einiges drin. Mentor. Ein Mentor ist eigentlich ist es ein alter Begriff, aber es ist ein Thema, das sehr aktuell ist. Also das Wort Mentor hört man doch immer wieder. Vielleicht hat man es von einigen Jahren einfach anders genannt. Aber es ist ein Thema, das durchaus präsent ist. Und keine Ahnung, ob du das mit Gemeinde in Verbindung bringst. Ich habe mir dahingehend eben einfach mal ein bisschen Gedanken gemacht und ich habe geguckt, was ist ein Mentor? Ein Mentor ist oder Mentoring an sich ist eine Tätigkeit einer erfahrenen Person, eben ein Mentor, die ihr fachliches Wissen und ihre Erfahrung an eine unerfahrene Person, ein Mentee, weitergibt. Hier geht es um Weisheit und ums Lebenserfahrung. Also hier geht es ganz bewusst darum, auch Erfahrung weiterzugeben an jemanden, der vielleicht in einem gewissen Bereich noch nicht so viel Erfahrung hat. Und ich fand es interessant, wo der Begriff überhaupt herkommt. Der kommt nämlich aus der griechischen Mythologie, also gar nicht aus der Bibel. Dürfen wir den jetzt trotzdem verwenden? Der Mentor, das war der Freund des Odysseus. Er war der väterliche Berater und Erzieher von Odysseus Sohn Telemach. Daher leitet sich der Begriff Mentor für einen älteren, klugen und wohlwollenden Berater eines jungen Menschen ab. Also ein Mentor ist ein Berater, ist ein Fürsprecher, hat was mit Erziehung zu tun auch eben. Jemanden, der als erfahrene Person das weitergibt, was er weiß. Ein Begleiter, ein Berater, ein Erzieher, jemand, der in dein Leben sprechen darf. Und ich finde, das ist, glaube ich, also für mich ist das zentral. Ein Mentor ist jemand, dem du erlaubst, dass er in sein Leben sprechen darf. Ein Mentor ist nicht jemand, den man dir aufzwingen kann eigentlich. Also vielleicht hier in griechischen Mythologie war es vielleicht schon so, aber eigentlich ist ein Mentor eher eine Mentorenschaft, ist was Freiwilliges. Du untergibst dich oder du gibst dich unter einen Mentor oder du bist Mentor. Und ich finde es eben ganz spannend, dieser Aspekt auch und da wiederum auch die Brücke zur Gemeinde, jemand, der in dein Leben reinsprechen darf. Ich glaube, das ist ein bisschen ein Schlüssel für mich heute. Jemand, der eben aus seiner eigenen Erfahrung weitergibt. Es gibt ja auch Coaching, auch wieder so ein ganz moderner Begriff. Ein Coach dagegen, da geht es gar nicht so sehr nur um deine persönliche Erfahrung weitergeben, sondern da geht es vielmehr, ein neutraler Begleiter zu sein, der dich selbst dazu bringt, dein eigenes Potenzial zu entdecken und zu steigern. Also das, was in dir schon drin ist, noch besser machen, aber gar nicht, weil er es besser kann, sondern weil er Techniken hat und Fragen hat, um das voll und ganz aus dir rauszuholen. Das ist ein bisschen der Unterschied. Wir sind beim Mentoring und ich glaube, was das angeht, sind wir auch, obwohl es aus der Mythologie kommt, durchaus auf der christlichen Seite, nämlich eben dieses jemanden anders mitnehmen oder ja, tatsächlich jemanden anders mitnehmen oder von jemandem mitgenommen zu werden und ihm das Recht zu geben, Teil des Lebens zu sein. Viele von euch wissen, dass ich so die letzten Jahre, also jetzt ist langsam wird es immer mehr Vergangenheit, aber so die letzten Jahre auf Baustellen unterwegs war und ich hatte da das Privileg oder auch die Qual, immer wieder Schlager zu hören. Ja, mein Kollege war da sehr begeistert von, also SWR4 und Schlagerradio und so. Und spannenderweise, eigentlich, ich würde sagen, das Thema, das ich durchzieht durch Schlager, hat irgendwas mit, also dieses Schlagwort gemeinsam, nicht mehr einsam, das ist in ganz, ganz vielen Schlagern verbaut. Eben nicht alleine zu sein, sondern natürlich geht es um Liebe und geht es um Romantik, also Liebe ein bisschen anders buchstabiert, wie ich das würde, aber eben dieses gemeinsam, nicht mehr einsam. Und ich fand das jetzt trotzdem gut, also auch wenn es aus dem Schlager kommt, aber dieses gemeinsam unterwegs sein und das mit Mentorschaft und Gemeinde unter einen Hut zu kriegen. Und ja, ich möchte heute einfach darüber sprechen, gemeinsam gegen einsam, zusammen versus allein, der Wert der Gemeinschaft und des Lebenteilens. Es ist immer schön und besser, nicht allein zu sein, sondern in einer Gruppe. Leute, die wissen, was einsam ist, alleine zu sein, die wissen das wahrscheinlich wesentlich besser als ich. Ich bin in der Regel nicht allein, ich habe eine Familie. Und von dem her, ich habe in der Regel keine Langeweile, aber es ist doch einfach schön, wenn man gemeinsam durchs Leben geht. Wenn man Dinge gemeinsam erlebt auch. Da geht es gar nicht nur um Familie und Ehe, sondern einfach auch in verschiedenen Bereichen. Es ist ganz, ganz wichtig, der Wert der Gemeinschaft und des Lebensteilens. Es ist immer schön und besser, nicht allein zu sein. Einsamkeit ist ein Problem. Ich habe mich gefragt, ist es ein modernes Problem? Ich glaube auf alle Fälle, es ist ein Problem heute, Einsamkeit, obwohl wir in einer Gesellschaft leben, die eigentlich viel bietet. Trotzdem habe ich das Gefühl, wir haben mit Einsamkeit zu tun. Und das hört man schon immer wieder. An Weihnachten und in der Weihnachtszeit ist das ein ganz besonderes Problem, weil man sich gerade da danach sehnt, eben nicht alleine zu sein. Und dann dachte ich, neben der Einsamkeit gibt es aber noch ein anderes Phänomen oder eine Tatsache. Und das ist der Individualismus. Wer einsam ist, heißt noch nicht, dass er nur an sich denkt. Aber der Individualismus, glaube ich, ist was, wo ich sehr, sehr stark an mich denke. Ich mache nur das, was mir gerade gut tut. Ich drehe mich um mich. Ich investiere mich nur so weit, wie es mir selber nützt. Ich lasse mir von niemand was sagen oder in mein Leben reinschauen. Und ich glaube, das ist ein bisschen ein Problem, das wir haben und durchaus auch in der Gemeinde. Also jetzt nicht, dass wir das als Gemeinde tagtäglich haben, aber als Gemeinde an sich, glaube ich, ist es ein Problem und für Gemeinde ist es ein Problem, wenn wir sehr, sehr individuell durchs Leben gehen und nur an uns denken. Also auch eben im Geistlichen. Ich nehme nur das mit, was mir selber was bringt. Ich investiere mich nur so weit, wie es mir selber was bringt. So, das war so ein bisschen mein Gedankengang dahin. Und ich finde, die Gefahr dadurch oder da ist, eben kein Korrektiv zu haben, also wenn man allein rumgeht, also allein durch die Welt geht, dann ist es eine Gefahr, eben kein Korrektiv zu haben. Nicht jemanden, wenn man eben jemanden hat, der einen ins Leben reinspricht, ist es auch eine gesunde Sache. Man wird im Zweifel auch sowohl herausgefordert, als im Zweifel auch mal gesund gebremst. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Eine andere Gefahr ist Egoismus, eben dieses Selbstzentriertheit. Und ich glaube, es ist auch ein Problem oder eine Erklärung dafür, für nicht funktionierende Freundschaften, Ehen und Partnerschaften, da ja jeder nur so weit geht, wie es ihm oder ihr selbst nützt. Also wenn ich, selbst eine Freundschaft und in der Ehe natürlich auch, wenn ich nur so weit gehe, wie es mir gut tut, dann ist es kein Rezept für Beziehung. Sondern Beziehung und Gemeinde ist Beziehung, heißt immer ein Geben und Nehmen und gar nicht so sehr an mich denken, so was brauche ich jetzt? Fühle ich mich jetzt gerade danach zu gehen, zu geben, zu machen, zu tun? Oder tut es auch dem anderen gut? Also ist meine Präsenz vielleicht auch einfach notwendig, auch wenn ich mich gar nicht danach fühle? So, das war so ein bisschen mein Gedankengang. Und ich glaube, es ist grundsätzlich einfach gut, jemanden an der Seite zu haben. Einen Menschen, mehrere Menschen, eine Gemeinschaft. Jemand, der das Leben teilt. Jemand, der einen berät, der einen korrigiert und der einen auch fördert. Ich glaube, das sind alles Elemente, die damit reinspielen. Wir sind so geboren, jeder von uns, selbst dann, wenn es nicht funktioniert hat. Aber wir haben theoretisch Eltern. Natürlich sagt das einem Weisen. Aber auch da sind wir zumindest hier in Deutschland in einer Situation, wo zumindest der Staat sehr, sehr viel dafür tut, dass selbst Waisen aufgefangen werden. Also wir haben Eltern, wir haben Geschwister, wir haben Freunde, Ehepartner, Partner an sich, Mentor, einen Lehrer, also tatsächlich auch vielleicht ausgesuchte Personen, mit denen man durchs Leben geht, vielleicht auch nur für eine gewisse Zeit. Hoffentlich haben wir Vorbilder. die Frage mehr als ja, einfach die Tatsache auch einer geistlichen Elternschaft, ist auch ein sehr interessantes Thema. Haben wir jemand, jetzt gar nicht meine biologischen Eltern, sondern Menschen, die ich ansprechen kann als geistliche Vorbilder und die vielleicht mein geistlicher Vater sind, meine geistliche Mama, wo ich auch so wie ein Kind zu seinem Papa geht oder zu seiner Mama, haben wir so jemand vielleicht sogar im Geistlichen. Und das frage ich mich auch als Gemeinde, wie können wir das fördern? Also ich habe da jetzt nicht die Lösung, sondern auch einfach, wie kann ich das selber sein und wie können wir das auch leben? Geistliche Elternschaft als Gemeinde. Und die Gemeinde an sich, die Gemeinde als Ganzes ist eben auch so ein Korrektiv. Wenn man jetzt die Gemeinde als Person sehen würde, wäre, glaube ich, auch die Gemeinde an sich jemand, der dieser Einsamkeit, der diesem Individualismus und der auch dem der Einsamkeit eben entgegenwirkt. Und eben Gemeinde als Person würde ich mir wünschen, wenn es eine Person wäre, die mir ins Leben sprechen darf, die anderen Menschen ins Leben sprechen darf. Nicht, ganz bewusst, nicht manipulierend und kontrollierend, da gibt es auch viel Verletzung immer wieder, sondern tatsächlich im positiven Sinne. Jemand, stell dir vor, Gemeinde als Person, die Gemeinde als Person, jemand, der dich korrigiert, der dich weiterbringt, der dir ins Leben sprechen kann, der dich mitnimmt auf einem Weg, der dein Mentor ist. Und natürlich, Gemeinde als Person gibt es nicht, das sind wir alle, aber das ist dann somit eben auch an uns alle gerichtet. Einsamkeit und Individualismus entsprechen nicht dem Schöpfungsideal. Und das finde ich sehr, sehr wichtig, ganz vorne dran zu stellen. 1. Mose 2, Vers 18. Und Gott, der Herr, sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Gehilfin machen, die ihm entspricht. Also nicht eine Sklavin, darum geht es nicht im Schöpfungsauftrag, sondern eine Gehilfin, ein Gegenüber, einfach Gemeinschaft. Gott selber ist Gemeinschaft, in sich, Dreieinigkeit, das ist schon Gemeinschaft an sich. Und der Mensch wurde von Gott mit reingenommen als Ebenbild in diese Beziehung, in diese Gemeinschaft. Und dann hat Gott noch einen draufgesetzt und hat sogar gesagt, nee, du musst gar nicht allein mit mir gegenüber sein, sondern in Gemeinschaft. In Gemeinschaft und eine größere Gemeinschaft. Der Mensch ist auf Gemeinschaft und Ergänzung ausgelegt. Ich glaube, das Ideal davon ist die Ehe. Das ist auch immer wieder, auch im Epheserbrief, davon die Rede. Aber ganz wichtig, eben auch Singles brauchen natürlich Gemeinschaft und müssen da auch beachtet werden und müssen auch gucken, wie können sie, die eben nicht in dieser Beziehung leben oder noch nicht leben, wie kann da auch Gemeinschaft stattfinden? Und ich glaube, auch da hat die Gemeinde wieder einen Auftrag. Ein kleiner Bibeltext, der mir da wichtig geworden ist, ist Prediger 4, Vers 8 bis 12. Ein ganz, ganz beliebter Hochzeitsspruch, Hochzeitstext. Aber der geht noch weit drüber hinaus und ist, glaube ich, ein Ratgeber an uns alle als Christen, als Menschen überhaupt. Prediger 4, 8 bis 12. Da steht einer ganz allein, hat weder Sohn noch Bruder und doch hat all seine Arbeit kein Ende. Und er sieht nie Reichtum genug. Für wen mühe ich mich denn ab und enthalte meine Seele das Beste vor? Auch das ist nichtig und eine üble Mühe. Es ist besser, dass man zu zweit ist als allein, denn die beiden haben einen guten Lohn für ihre Mühe. Denn wenn sie fallen, so hilft der eine dem anderen auf. Wehe aber dem, der allein ist, wenn er fällt und kein zweiter da ist, um ihn aufzurichten. Auch wenn zwei beieinander liegen, so wärmen sie sich gegeneinander. Aber wie soll einer warm werden, wenn er ganz alleine ist? Und wenn man den einen angreift, so können die beiden Widerstand leisten. Und eine dreifache Schnur wird nicht so schnell zerreißen. Das ist eigentlich ein cooler Text, finde ich. Natürlich kennen wir so die dreifache Schnur und die ist auch wichtig. Da ist Jesus noch mit im Bund. Aber auch eben schon allein die Zweierschaft, die Gemeinschaft, dieses Miteinander durchs Leben gehen, ist einfach, und hier stehen die Vorteile, stehen schon ganz, ganz deutlich hier drin in dem Text. Da geht es um ein gegenseitiges Aufhelfen. Also grundsätzlich ist es besser, mal zu zweit zu sein als allein an sich schon. Schon allein, weil man auch sich die Mühe teilen kann. Aber dann eben im Vers 10, wenn einer fällt, so hilft der andere ihm auf. Wenn man gemeinsam durchs Leben geht, dann ist es eben nicht so, wenn einer fällt, haut der andere drauf, was wir oft erleben in der Gesellschaft, sondern wenn man wirklich in der Gemeinschaft, in der Zweierschaft miteinander unterwegs ist, dann sollte unser Anspruch sein und unsere Erfahrung, wenn einer mal einen Fehler macht, dann hebt der andere ihn auch wieder auf. Und jetzt die Frage, wir als Gemeinde, wie halten wir das? Wenn einer hinfällt, fallen wir dann wieder hauen wir damit drauf oder helfen wir wieder auf? Wie haben wir es selber erfahren, wenn ich hingefallen bin? Bin ich dann liegen geblieben oder hatte ich jemanden, der mir aufgeholfen hat? Wie schön ist es, jemanden zu haben, der ihn dann auch wieder aufhebt? Es gibt ein Lied, kommt mir gerade spontan, so, ich glaube 80er Jahre, Kay Gaunt, kennt ihr noch jemand? Lange, lange her. Ich glaube, die hat es gesungen. Die beschreibt so einen Mann, der jeden Tag an einem Kloster vorbeigeht, an so einem riesengroßen Tor, und sagt, jeden Tag gehe ich an dem Tor vorbei und immer gucke ich da drauf und sage, boah, dahinter muss es irgendwie cool sein. Da muss ganz Besonderes sein. Was ist wohl da dahinter? Und so geht er immer hin und das beschreibt das Lied, bis dann eines Tages, er fragt sich, wie leben die wohl dahinter? Und dann irgendwann eines Tages ist das Tor offen und ein Mönch kommt raus und dann fragt er, hey, was ist das Geheimnis von euch? Und dann sagt der Mönch zu ihm, bei uns, wir fallen auf und wir stehen wieder hin. Wir fallen auf und wir stehen wieder hin. Und so geht es dann eben, ja, dieses Auffallen und wieder hinstehen. Und das in Gemeinschaft, ich glaube, das ist ein ganz, ganz großer Wert. Natürlich ganz praktisch, wenn jemand hinfällt, aber halt auch, wenn jemand in ernste Probleme gerät, wenn er versagt hat, wenn jemand in Sünde fällt, wie man so schön sagt, gegenseitig aufheben. Gegenseitiges Wärmen. Oh, das ist jetzt ganz nett hier, ne, wenn es schön kalt ist draußen. Aber hier geht es nicht nur darum, wie es im Bett ist, dass man tatsächlich sich wärmt im Bett. Da kommt das Beispiel natürlich her. Aber wie schön es Gemeinschaft, die Wärme gibt, die eine warme Atmosphäre macht, wo man sich wichtig fühlt, wo man sich gegenseitig angenommen fühlt. All das hat mit Gemeinschaft zu tun und hat mit miteinander unterwegs sein zu tun. Aber da geht es auch um Verteidigung. Wenn der eine angegriffen wird, so kann der andere im Widerstand helfen. Verteidigung im physischen Bereich als auch im geistlichen. Versuchung, geistlicher Angriff. Im Epheserbrief haben wir da immer wieder auch von gelesen, auch von geistlichen Angriffen. Deswegen gibt es ja auch die Waffenrüstung am Ende. Wie wichtig ist es, dass wir gemeinsam unterwegs sind und der eine dem anderen bei Angriffen hilft und ihm den Rücken stärkt. Dafür ist Gemeinde da. Und natürlich noch besser als eine Zweierschaft ist eine Dreierschaft, Dritte im Bund, Jesus. Und das bringt uns dann natürlich ganz, ganz direkt zur Gemeinde. Und ich finde es ein ganz cooles Bild. Das Wort Ehe, also wenn wir jetzt wieder an Hochzeit denken, ne? Einer, noch einer, Ehe, und in der Mitte der Herr, das ist Ehe. Das ist die dreifache Schnur. Wenn wir mit uns miteinander unterwegs sind, dann ist es cool und dann ist es richtig super. Aber das kann man auch im Sportverein erleben. Kann man tatsächlich. Die haben durchaus auch Spaß miteinander und die helfen sich teilweise auch. Aber was uns unterscheidet, ist, dass wir eben nicht nur eine Zweierschaft haben, sondern auch eine Dreierschaft. Jesus mittendrin. Die Gemeinde. Ich habe schon einiges darüber gesprochen jetzt. Der Wert von der Gemeinde, den ich ja heute eigentlich rausarbeiten wollte, gerade diese Punkte von Prediger 4, die gelten eben für uns als Gemeinde, für unser Glaubensleben ganz persönlich und unser Zusammenleben als Gemeinde. Besser gemeinsam als einsam, gegenseitig aufheben, gegenseitiges Wärmen, Verteidigung, Schutz und Zuflucht. Es ist nicht gut, dass der Mensch geistlich allein ist. Ich will ihm eine Gemeinde geben, habe ich das mal übersetzt. Gott hat uns in Gemeinschaft gestellt. Das war auch im Alten Testament schon so. Auch im Alten Testament wurde das ganz, ganz intensiv gelebt und das hat natürlich auch was mit Kultur zu tun. Wir leben jetzt natürlich in einer Kultur, die auch sehr individualistisch geworden ist. War nicht immer so. Jetzt, wenn ich ans Hebräische denke, ans Orientalische, das ist an sich schon eine Kultur, wo man viel mehr miteinander lebt, wo man viel mehr als Familie lebt und als Gesellschaft so. Und das ist im Alten Testament natürlich voll, absolut Praxis gelebt. Zum Beispiel das Weitergeben von Weisheit von Generation zu Generation. Erzählt es euren Kindern. Das hört man immer wieder im Alten Testament. Erzählt es euren Kindern. Vergesst es nicht, wie gut der Herr ist. Und gerade am Passa, an der Passafeier, auch heute noch, ist es so, dass der Älteste immer dem, nee, der jüngste Teilnehmer eines Passafests fragt den Ältesten nach der Geschichte des Passa. Und dann muss der Älteste muss es erzählen, was passiert ist. So fängt es immer an in der Liturgie von Passa bis heute. Und das ist, ganz, finde ich, ein ganz wichtiges Prinzip, eben auch für uns als Christen, auch dieses, auch das auf die Älteren hören, auch als Jüngere, und eben diesen Wert von Gemeinschaft und von gemeinsamen Erleben und Weitergeben von Weisheit auch nicht aus den Augen zu verlieren. Gemeinde ist nicht nur ein sozialer Club, wo religiöse Pflichten ausgeübt werden, wo irgendein Opfer gebracht wird, das ist das Alte Testament, das ist absolut vorbei. Das einzige Opfer, was wir noch haben, und es ist kein Opfer, ist Anbetung. Anbetung, dazu sind wir geschaffen und das üben wir aus, sowohl privat als auch als Gemeinde. Aber es ist eben kein sozialer Club. Es geht nicht um religiöse Ausübung. Es geht nicht darum, hierher zu kommen, weil es halt Sonntag ist. Und trotzdem kommen wir hierher, weil es Sonntag ist. Und haben diesen Wert auch, diesen Wert von Gemeinschaft. Und eben nicht nur nehmen, sondern auch geben. Es geht um Schutz, es geht um Gemeinschaft, es geht um Korrektur, es geht um Wachstum und noch vieles mehr. Ich habe mir so vorgestellt, wie so eine Pflanze. Eine Pflanze, die wächst am besten in einem Umfeld, das eben spezifisch für sie hergestellt wurde. Zum Beispiel, wenn man ein Gewächshaus nimmt, das genau dafür gemacht wurde, mit dem perfekten Boden, das perfekte Sonnenlicht und so, dieses Ambiente zu kreieren für eine Pflanze, dass es richtig wächst, das wäre mein Wunsch für Gemeinde. Dass wir eine Gemeinde sind, wo das kultiviert wird, perfekt kultiviert wird, mit dem besten Boden, mit den besten Voraussetzungen, damit wir uns entwickeln können zu dem hin, der unser Herr ist. Und da kommen wir jetzt wieder zurück zu Epheser. Wir haben letztes Mal und überhaupt die ganzen Wochen darüber gesprochen. Es geht darum, dass wir dem Bild Christi gleichgestellt werden sollen. Es geht darum, tiefer in die Erkenntnis Jesu reinzukommen. Darum geht Gemeinde. Und das lesen wir jetzt im Epheser 4, nochmal Vers 11 bis 16, eben genau die ideale Bedingung für Gemeinde, damit ein Christ an sich, ein einzelner Christ und wir als Gemeinschaft wachsen können, glaube ich, ist dort beschrieben. Und er hat etliche als Apostel gegeben, etliche als Propheten, etliche als Evangelisten, etliche als Hirten und Lehrer. Also hier geht es um die Gaben. Ich habe den ersten Teil weggelassen, ist jetzt in dem Fall nicht so wichtig. Hier sind jetzt 5 Gaben, das sind die Dienstgaben. Ich will gar nicht so sehr in die Tiefe dieser Gaben, also dieser 5 jetzt geben, sondern einfach die Tatsache, wir sind begabt, wir haben Geschenke von Gott gekriegt und leben diese Gemeinschaft. Wir sind begabt, wir sind ausgerüstet mit verschiedenen Fähigkeiten und Gaben. Warum? Und das ist jetzt interessant. Zur Zurüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes Christi. Bis wir alle zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen. Zur volles Mannesreife, kannst auch Frauenreife reinschreiben. Zum Maß der vollen Größe des Christus. Damit wir nicht mehr unmündige sein, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre durch das betrügerische Spiel der Menschen, durch die Schlauheit, mit der sie zum Irrtum führten, sondern wahrhaftig in der Liebe heranwachsen, in allen Stücken, zu ihm hin, der das Haupt ist, der Christus. Das ist eben wie so eine Sonnenblume, ne? Das ist zu ihm hinwachsen und sich immer nach ihm drehen. So wie die Sonne, die Sonnenblume den ganzen Tag von morgens bis abends sich nach der Sonne dreht. Das ist hier beschrieben. Von ihm aus vollbringt der ganze Leib zusammengefügt und verbunden durch alle Gelenke, die einander hoch handreichen, Handreichung tun nach dem Maß der Leistungsfähigkeit jedes einzelnen Gliedes, das Wachstum des Leibes zur Auferbauung seiner selbst in Liebe. Ein Mentor möchte sein Mentee fördern, beraten und in seiner Weisheit und Lebenserfahrung teilhaben lassen. Keine Ahnung, ob das jetzt theologisch in Ordnung ist, dieses Bild darauf zu projizieren, aber ich sehe es schon ein bisschen da drin. Wir als Gemeinde sind ein Ort, wo wir durch die Gaben, die wir zur Verfügung gestellt haben, andere, also es ist ein Trainingscamp. Es geht hier darum, dass wir hier ein Bereich sind, wo das gelebt werden kann mit dem Ziel, was hier eben auch steht, Zurüstung der Heiligen. Also hier soll ein Ort sein, in dem Menschen in ihr volles Potenzial reinkommen. mit der Hilfe des Heiligen Geistes und den Gaben, die wir gekriegt haben, in Gemeinschaft. Mit dem Ziel, Jesus immer mehr ähnlich zu werden und ihn immer mehr anzubeten. Immer mehr zu erkennen. Ich glaube, letzte Woche habe ich von diesem Wow-Effekt gesprochen. Immer mehr in diesen Moment zu kommen, zu sagen, wow, Jesus ist so gut. Und er ist noch viel besser, als ich es bis gerade wusste. So, Gemeinde ist der Ort, wo genau das passieren soll. Wie die Gemeinde jetzt ganz genau strukturiert ist, ist völlig wurscht. Absolut nebensächlich. Darum geht es nicht. Ob das jetzt einen Glockenturm hat oder was auch immer, völlig wurscht. Darum geht es ja hier nicht. Hier geht es um den Leib. Hier geht es um das Zusammensein. Und da kommen wir wieder zurück zu dem ersten Teil, was ich hatte. Das war die Gemeinschaft, das gemeinsam unterwegs sein. Wir sind als Christen gemeinsam, nicht mehr einsam. Wir sind gemeinsam unterwegs, um uns gegenseitig anzuspornen, mehr zu wachsen, um mehr zu erkennen, wer Christus ist und wie er ist. Und das soll hier geschehen. Und darum hat, glaube ich, Gemeinde durchaus was mit Mentorschaft zu tun, als Gesamtheit, und auch jeder Einzelne könnte ein Mentor sein. In der Bibel war der Rabbi solch ein Mentor. Junge Leute wurden zu ihrer Ausbildung zu einem Rabbi geschickt, also wenn sie es sich irgendwie leisten konnten. Bei den meisten hat es da schon gar nicht mehr hingereicht. Aber es war sozusagen der Lehrmeister, der Rabbi. Und selbst im Alten Testament sehen wir das Prinzip schon. Jetzt fällt mir der Name nicht ein. Aber die Mutter vom Samuel eben, die hat ihren Sohn zum Eli, die Hanna, danke, die hat ihren Samuel zum Eli geschickt. In Mentorenschaft. Also ein bisschen mehr sogar schon. War natürlich auch ein Gelübde oder so. Aber dieses Prinzip, dass der Eli, trotz seiner Unzulänglichkeit übrigens, also der war geistlich ein bisschen tot. Der hatte selber keine Ahnung von Gott, obwohl er eingesetzt war. Und trotzdem, interessanterweise, benutzt Gott diesen Eli und das ganze Umfeld, um den Samuel in sein Potenzial reinzukriegen. Jesus ist der perfekte Rabbi. Er ist der Rabbi aller Rabbis. So wurde auch tatsächlich angesprochen im Neuen Testament. Und er ist der Meister. Er ist der, das auf die Spitze treibt. Und dieser Rabbi, dieser Jünger, dieser Jesus, dieser Meister, gibt seinen Mentees den Jüngerschaftsauftrag. Und es ist wirklich ein Jüngerschaftsauftrag. Wir nennen den Missionsauftrag. Aber eigentlich steht hier, also der Befehl, der in Matthäus 5,28 steht, ist nicht, geht hin. Sondern der Befehl, das Befehlswort hier, ist, macht zu Jüngern. Das ist der Auftrag. Und während wir Jüngern machen, also macht Jünger, indem ihr hingeht und tauft und so weiter und lehrt. Aber der Befehl in diesem Text ist, macht Jünger. Hier geht es um Jüngerschaft, hier geht es um Mentorenschaft. Unser Auftrag als Gemeinde ist es, Menschen auszubilden, um reinzukommen in ihr volles Potenzial und vor allem reinzukommen in eine Anbetung von Jesus. Wie der Vater mich gesandt hat, genau so sende ich euch, Johannes 20, Vers 21. Jüngerschaft ist der geistliche Wachstumsprozess, in das gesamte und ganze Potenzial zu kommen, das Gott für mich, für euch, für jeden Einzelnen vorgesehen hat. Und Jüngerschaft fängt nicht erst mit der Bekehrung an und hört auch nicht mit der Bekehrung auf. Und das ist ein Prinzip, das ich jetzt in den letzten 2-3 Wochen immer wieder auch gehört habe, in einem Kurs, den ich gerade mache, in der Weiterbildung. Und nicht nur an einer Stelle, sondern mehrfach, fand ich sehr, sehr interessant. Wir sind sehr geprägt, wir aus der evangelikalen Richtung, auf den Moment der Bekehrung zuzuarbeiten. Der Moment, wo jemand sagt, um so und so viel Uhr habe ich Jesus angenommen und jetzt bin ich anders. Die Bibel denkt eigentlich anders. Die hat dieses Vorher-Nachher gar nicht so sehr. Das kann mal passieren. Aber Jüngerschaft in der Bibel und im Orient und bis heute übrigens, also wenn ich jetzt von der Mission höre, aus orientalischen Gebieten, da geht es viel, viel mehr Jüngerschaft, Mentorenschaft. Ich nehme jemanden mit auf eine Reise, ich nehme ihn an die Hand und wann der Moment war, wo es wirklich geschnaggelt hat, das weiß man gar nicht. Irgendwann merkt er, ja, ich glaube das ja. So, das ist Jüngerschaft. Und dann hört es nicht auf, sondern dann geht es weiter mehr in das Potenzial reinzukommen und mehr und tiefer in die Anbetung reinzukommen. Das ist Jüngerschaft. Die Gemeinde, der Leib Christi mit Jesus als Haupt, die Gemeinde eben als Person, ist der Platz oder ist die Person für geistliche Entwicklung, für Förderung, Stärkung, Verteidigung, Wachstum, ist eben dieses Gewächshaus. Wir sind ein Gewächshaus. Jeder von uns hat unterschiedliche Gaben und nur in der Gesamtheit ist die Vollkommenheit. Wir sind auf Ergänzung angelegt und brauchen andere Christen. Wir brauchen uns unterschiedlich. Keiner von uns, obwohl wir alle den Heiligen Geist haben in seiner Fülle, keiner von uns hat alles. Wir sind so gemacht, dass wir immer noch jemand anders dazu brauchen. Das hilft übrigens vor Egoismus und vor Individualismus. Und in dem Moment, wo wir sagen, wir brauchen die anderen aber nicht und ich lebe Gemeinde, ich und mein YouTube, da habe ich Fragen. Ich habe einfach Fragen. Wie gesagt, ich sage nicht, wir müssen zusammenkommen und so wie wir es hier machen mit Show, ne? Also hier Bühne und Zuhörer, so dieses Theater, das ist sogar eher manchmal ein bisschen kontraproduktiv, aber kann auch helfen. Es kann auch einfach im Wohnzimmer sein, auch donnerstags, wenn Hauskreis ist, genauso Gemeinde. Und in Zweierschaft und wenn man zusammensitzt und selbst wenn man als Männer am Feuer sitzt oder wo auch immer, oder auch als Frauen, wo man Gemeinschaft hat, geistliche Gemeinschaft, da ist Gemeinde. Und da haben wir diesen Auftrag. Da haben wir den Auftrag, den anderen mitzunehmen und weiterzubringen. Und wir haben das Privileg, mitgenommen zu werden, um weiterzukommen. Es ist immer beides. Es ist immer ein Geben und ein Nehmen. Und das steht hier im Epheser 4, Vers 11 bis 16. Wir als Heilige, wir sollen zugerüstet werden und wir sollen zurüsten für das Werk des Dienstes, für unseren Auftrag, für die Erbauung des Leibes Christi. Wir sollen zu einer Einheit des Glaubens kommen. Wir sollen oder dürfen zur Erkenntnis des Sohnes Gottes kommen. Habe ich letzte Woche gesagt. Das Wort Erkenntnis ist eigentlich die tiefste Form eines Kennenlernens und wird in der Bibel für Sex benutzt, das Wort, was da drin steht. Adam erkannte seine Frau. Wir sollen Jesus so dermaßen intim erfahren, tiefer geht's nicht. Und wir als Gemeinde haben den Auftrag, dem anderen zu helfen, da reinzukommen. Es geht um eine Reife, es geht um die Größe Christi erkennen, es geht darum, eben nicht mehr unmündig zu sein und es geht darum, in Liebe zu wachsen und so weiter. Und somit meine Einladung an dich, an euch, an mich selber, entdecke den Wert von Gemeinde, auch bezüglich geistlichen Mentorings und Jüngerschaft. Lerne Christus, den Rabbi, mit anderen zu ändern, ein im anderen zu entdecken. Lerne Christus im anderen zu entdecken. Weil in der Gemeinde redet manchmal Jesus oder der Heilige Geist durch eine andere Person zu dir. Lerne den Wert von geistlicher Vater- oder Mutterschaft kennen, zu sein und zu empfangen. Ich weiß nicht, was für dich gerade dran ist, selber ein geistlicher Vater, eine geistliche Mutter zu sein. Oder dich nach jemandem zu suchen, der dich mit an die Hand nimmt. Und da möchte ich dich zu einladen, zu beidem. Vielleicht auch selber auch proaktiv auf jemanden zuzugehen, indem du Potenzial siehst oder indem du, warum auch nicht, sogar irgendwas was siehst, was dich ein bisschen stört. Dann geh hin und sag's. Und wenn du eben selber wachsen möchtest, dann such dir jemanden. Und wir als Gemeinde auch möchten uns herausfordern, auch dieses Thema anzugehen und miteinander loszugehen und Menschen auch geistlich mit auf den Weg zu nehmen als Vater und als Mutter. Mir kam so das Lohn der Ehre, Matthäus 10, Vers 40 und 42, da steht es, wer einen Propheten aufnimmt, weil er ein Prophet ist, der wird den Lohn eines Propheten empfangen. Ehre doch, lasst uns Menschen ehren für das, was sie haben, für ihre Weisheit, für ihre Lebenserfahrung. Indem wir einfach sagen, hey, ich könnte da glaube ich echt was von dir lernen oder auch einfach vielleicht kannst du nur für mich beten. Und ich als Kind, ich weiß noch, ich hatte einen Jugendleiter, der ist auf Leute zugegangen und hat sie ganz direkt angesprochen und hat gesagt, hey, wie ist denn das halt wieder mit Jesus? Wie lebst du das? Und ich finde, es kommt viel zu selten, dass wir diese Frage stellen, hey, wie ist denn dein Glaubensleben? Es geht nicht darum, dass wir uns einmischen in was uns nicht angeht, sondern ich glaube, es geht uns jede Menge an. Nicht im Kontrolle und nicht, ich weiß es besser als du, aber mit dem gemeinsam unterwegs zu sein. Wo und wie können wir, müssen wir als Gemeinde Mentor sein? Wie kann ich als Gemeindeglied bei Fragen und Entscheidungen den Schatz von Gemeinde als Mentor nutzen? Als Einheit oder vielleicht auch ganz spezifisch eine Person in der Gemeinde. Gemeinde ist der Ort, wo Gaben entdeckt und gefördert werden. Gemeinde sollte ein Ort sein, an dem jeder an dem jemand in mein Leben reinreden darf. Und hier geht es nochmal nicht um Kontrolle und Manipulation. Aber ich glaube, wir als Gemeinde müssen es lernen, uns wieder reinreden zu lassen und durchaus auch mal jemanden reinzusprechen. Gemeinde darf nie an Gemeinde binden, sondern immer zu Jesus führen. Das ist mir auch sehr wichtig. Es geht nie darum, dass wir sagen, wir haben es und wir sind es und du musst Teil von uns werden. Für mich ist da wichtig, was der Johannes der Täufer gemacht hat. Sie sind ja zu ihm gekommen und haben gesagt, du bist doch der Messias, oder? Und er hat gesagt, nein, ich bin es nicht, er ist es. Hört auf ihn. Johannes hat immer von sich weggewiesen und ich glaube, das müssen wir machen, als Gemeinde auch. Es geht nie darum, komm zu uns, weil wir so cool sind, sondern es geht darum, dass wir als Gemeinde auf Jesus hinweisen. Gemeinde soll ein Platz sein, wo Menschen eingesetzt, gefördert und gesendet werden auch wieder. Auch wieder ausgesendet. Kann durchaus sein, dass die hier nur reinkommen, Trainingscamp und dann gehen sie wieder raus. Aber dann bitte reifer als vorher. Das wäre doch super. Den letzten Part lasse ich weg, weil der Samuel, der sitzt hier schon mit seiner Gitarre. Nein, ist gar nicht so wichtig. Aber ich fand, wir sind ja im Advent. Jetzt wollte ich auch noch ein bisschen Advent reinbringen. Nein, wollte ich nicht, aber ich habe ganz am Anfang vorgelesen, ein Mentor ist ein Ratgeber. Und wir sind jetzt im Advent und da geht es um diesen Text in Jesaja 9 ganz oft. Sein Name ist wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedefürst. Jesus ist der perfekte Ratgeber. Der Heilige Geist übrigens auch. Ne? Er ist ja dieser Rat, der bei uns ist. Ist ja eh das Gleiche. Also Dreieinigkeit, auch wenn es drei Personen sind, ist es trotzdem das Gleiche und trotzdem anders. Aber auch das zu wissen, wir haben in Jesus den perfekten Ratgeber. Lass ihn auch in dein Leben reinsprechen. Und sei auch bereit für Veränderungen, wenn er spricht. Ja, er ist immer noch starker Gott, ewiger Vater und er ist auch Friedefürst. Ist übrigens nicht wunderbarer Ratgeber, also ein genialer Ratgeber, sondern er ist wunderbar ist ein Titel an sich. Das ist der Wunderbare. Und er ist außerdem noch ein Ratgeber. Ich dachte immer, das wäre einfach nur das beschreibende Wort für den Ratgeber. Aber wir haben Jesus und er ist unser Mentor und er ist übrigens der Kopf von Gemeinde. Das ist eigentlich ein krasses Privileg für uns, weil wir dürfen ja ausführen mit ihm als Kopf. Und er gibt uns diese Freiheit mit dem Risiko, dass es auch manchmal falsch läuft. Ja, erkenne den Wert von Gemeinschaft, dazu lade ich dich ein. Lade dich auch allein, geh nicht allein durchs Glaubensleben. Lass dich fördern, fördere andere. Und ich frage dich ganz bewusst, hast du jemand, der dir in dein Leben reinreden darf? Was machst du selber, wenn jemand dich auf was hinweist? Wie reagierst du? Lebe Jüngerschaft, geben und nehmen. Lasst uns gemeinsam Jüngerschaft leben. Ehre geistlich reifere, durchaus auch ältere Geschwister. Jetzt nicht grundsätzlich, weil Ältere immer weise sind, aber sie haben durchaus mehr Erfahrung. Also nicht, weil ich jetzt immer älter werde, sage ich das, sondern ich bin auch schon ein bisschen grau. Nein, aber lasst uns Menschen ehren. Also auch Leute hier, wie ich es vorher gelesen habe, jemand, der, wenn du jemanden, der von Gott eingesetzt ist als Prophet, ihn als Prophet ehrst, dann kriegst du selber einen Lohn dafür von Gott. Und das kann man auf alle möglichen Sachen machen. Wenn wir Menschen ehren für das, was Gott in sie reingelegt hat, dann haben wir selber was davon. Das wäre eine Predigtreihe für sich dann. Erkenne Christus im Bruder und in der Schwester. Jetzt habe ich nichts mehr zu sagen. Jesus, ich bete, dass du uns mit reinnimmst in dieses Thema und es einfach uns immer wieder sagen zu lassen und selber zu leben. Wir wollen da offen sein und wir wollen dich anerkennen als den Rabbi, als den, der es echt drauf hat und als unser Kopf. Du bist der Name, der über alle Namen ist, Jesus. Und ich bete, dass du uns lehrst. Und ich bete auch, dass du uns zeigst, was Demut heißt, nämlich dieser Schritt zurück, der Mut zurückzugehen, um dich nach vorne zu lassen. Ich bete es echt, dass wir in eine Tiefe reinkommen und dass wir uns gemeinsam als Gemeinde mit reinnehmen können in eine Tiefe. Und ich bete, Herr, dass du uns auch praktisch zeigst, wie das funktionieren soll. Wie wir auch praktisch als Gemeinde besser werden in dem Gebiet. Nicht, weil es nicht schon stattfindet, sondern weil wir noch besser werden wollen. Jesus, ich bete wirklich, dass du uns den Finger drauf legst und zeigst, wie können wir das machen. Wie können wir junge Menschen, wie können wir auch geistlich junge Menschen auch Leute, die noch nicht so ganz, wir wissen gar nicht, sind sie schon so weit oder nicht, aber wie können wir Leute mit reinnehmen? Wie können wir Leute weiterbringen? Wie können wir auch Menschen, die schon im Glauben stehen, aber noch tiefer bringen? Wie können wir das als Gemeinde machen? Wir wollen dich bitten, Heiliger Geist, dass du uns da leitest und lehrst und dass du uns praktische Möglichkeiten auch dafür gibst. Ja, ich danke dir, dass du uns als Gemeinde zusammengestellt hast und ich bete, Herr, dass du uns in eine Tiefe bringst, von der wir bisher noch nichts wussten.